Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Warum investieren Unternehmen Millionen ins Recruiting und wundern sich dann, wenn die Besten trotzdem gehen? Meine heutige Gästin stellt genau diese unbequemen Fragen. Marina Tsiplis ist TEDx-Speakerin, LinkedIn-Top-Voice und Unternehmerin. Sie kennt die Big-Four-Welt von innen und sie weiß, was Führung heute wirklich braucht, um Menschen nicht nur zu gewinnen, sondern zu halten. Sie sagt, Diversität war für mich nie ein Trend. Ich war selbst immer anders. Und mit ihrem Safe Space schafft sie jetzt Räume, in denen weibliche Führungskräfte nicht nur funktionieren müssen, sondern wirklich wachsen dürfen. Was das mit Macht und Sichtbarkeit und echter Verantwortung zu tun hat, genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Ja, es geht wieder los. Wir haben eine weitere wunderbare Gästin. Diesmal ist Marina Tsiplis bei mir und ich freue mich ganz, ganz doll. Marina und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile und mir fällt immer wieder auf, und das ist mir heute Morgen auch direkt wieder aufgefallen, die Menschen, die in meinem unmittelbaren Kreislauf irgendwie sind, die vergesse ich immer in meinen Podcast einzuladen, weil die so alltäglich für mich sind und ich immer denke, ey geil, ich weiß so viel und ihr macht so tolle Sachen, aber habt ihr dann irgendwie nicht so auf dem Zettel, einen Podcast einzuladen? Und ich freue mich, dass ich dieses Jahr so ein bisschen mehr darauf geachtet habe, auch in meine Bubble mal zu schauen und die Leute in meinen Podcast einzuladen, die da unmittelbar da sind und so ganz viele tolle Sachen machen. Und du, Marina, machst ganz wundervolle Sachen. Du setzt dich unter anderem für Frauen ganz stark ein und hast extrem viel schon bewegt. Und ich freue mich, dass wir da so ein bisschen näher einsteigen. Aber bevor wir in die Thematik richtig deep diven, würde ich dich einmal bitten, dass du dich vorstellst. Mach das gerne so frei, wie du magst. Also wer bist du? Was macht dich aus? Was möchtest du sagen und teilen?
Ja, danke, Isabel. Ich freue mich auch riesig, dass ich jetzt dabei bin und dass wir mal in dem Kontext sprechen und auch thematisch ein bisschen tiefer einsteigen können. Ich liebe das ja und freue mich total, dass wir heute das Gespräch haben. Und ja, einfach gesagt, würde ich mich so vorstellen, dass ich mich mit der Frage beschäftige, warum Unternehmen Millionen in Recruiting investieren, aber ihre besten Leute trotzdem verlieren. Mhm. Ganz konkret beschäftige ich mich damit, was eine Arbeitswelt heute braucht, um Menschen langfristig zu halten, statt sie zu verlieren. Und dafür nutze ich ganz unterschiedliche Formate, wie du ja gerade schon so ein bisschen angeteasert hast. Also ich spreche auf Bühnen und auf LinkedIn sehr viel darüber, auch in meinem Newsletter, New Leaders Briefing, über moderne Führung und Arbeitskultur maßgeblich. Und ich habe mit The Safe Space ein Peer-Format für weibliche Führungskräfte entwickelt und unterstütze auch mit meiner Beratung Visible Leaders Unternehmen und Führungskräfte dabei, sichtbar zu werden und Vertrauen im Markt aufzubauen. Also das ist so das, was ich beruflich mache. Und genau, wir kennen uns ja auch im privaten Kontext so ein bisschen und würde sagen, ich brenne einfach sowohl beruflich als auch privat für das Thema, ehrlicherweise. Für mich gibt's ja gar nicht so einen harten Cut. Aber wenn ich nicht arbeite, dann bin ich leidenschaftlich viel in der Welt unterwegs, reise unfassbar viel und ja, liebe es, mich mit ganz vielen Themen zu beschäftigen und irgendwie über mich hinauszuwachsen. Ich würde sagen, das macht mich aus, ja.
Wunderbar. Wow. Ey, das ist so schön, wie du das gerade alles zusammengefasst hast. Und ich finde, das beschreibt dich echt richtig auf den Punkt. Du hast gerade den Safe Space, ne? Also diese Peer Group für Female LeaderInnen angesprochen. Wie bist du denn eigentlich auf diese Idee gekommen, einen solchen Safe Space zu bauen?
Okay, wie viel Zeit haben wir, Isabel? ich kann ein bisschen ausholen. Ja. Unterbrich mich gerne jederzeit, wenn irgendwas nicht klar ist. Aber ehrlich gesagt wurde dieser Samen schon ganz, ganz früh gepflanzt. In einem meiner allerersten Jobs, das ist schon sehr, sehr viele Jahre zurück. Und da war ich in einem, wie man heute sagen würde, auch wenn ich das Wort nicht mag, sehr toxischen Umfeld. Ich hatte eine wirklich schlechte Führungskraft. Ich rede jetzt nicht davon, dass sie zwangsläufig ein schlechter Mensch war, aber einfach eine, ja, grauenvolle Führungskraft. Und damals war das zu einer Zeit in meinem Leben, in der es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und das wusste sie und das Umfeld auch. Und mir wurde damals ein Job in dieser besagten Firma bereitgestellt, angeboten, was zur damaligen Zeit und in dem Alter, in dem ich war, ein großes Privileg war aus der Sicht des Unternehmens. Ich hatte aber viele Gründe, das nicht anzunehmen, unter anderem privat. Und als ich das dann abgelehnt habe, wurde mir da das Leben zur Hölle gemacht. Und das hat mich sehr ernüchtert, sehr traurig gemacht, sehr wütend. Vor allem, weil die Personen, also ich habe im Nachhinein erfahren, dass vor mir 7 andere Leute die gleichen Themen hatten. Ja. Und nachdem das gefleckt wurde, wurde sie weiter befördert. Und da habe ich gemerkt, wo die Grenzen des Systems sind. Und das hat mich extrem traurig gemacht, wütend, machtlos, aber vor allem auch wach. Und ich hatte dann das Gefühl und den Eindruck, dass ich daran so gar nichts ändern kann. Und dann habe ich mir damals schon, das war wirklich einer meiner ersten Jobs, ich glaube der zweite offizielle Job, den ich hatte, das Versprechen gegeben, dass ich mich damit auseinandersetzen will, wie eine bessere Arbeitswelt aussehen kann, weil ich dadurch das Gefühl hatte, so ein bisschen mir die Macht zurückzuerhalten und auch im positiven Sinne. Und in dem Kontext habe ich mich auch viel mit Female Empowerment beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir Frauen uns so behandeln im Business-Kontext. Es kann doch nicht sein, dass wir die Ellenbogen ausfahren müssen. Es kann nicht sein, dass wir uns klein machen. Es kann nicht sein, dass wir uns gegenseitig nichts gönnen. Und habe dann selber ganz viel mich mit Frauennetzwerken auseinandergesetzt, habe mir selber Peergroups gesucht, ganz viele Formate ausprobiert und irgendwann auch selber Formate gestaltet im Rahmen meines Angestellten-Daseins in dem Big Four. Und da hatte ich das Gefühl, und da würde mich auch deine Meinung zu interessieren, Isabel, dass es viele Netzwerke gibt, aber sehr viele darauf ausgelegt sind, immer höher, weiter, schneller, Frauen an die Spitze, wir müssen die Männer verdrängen. Also nicht so wortwörtlich, aber sinngemäß. Und ich hatte dann das Gefühl oder ich hatte dann die Erfahrung gemacht, dass die Formate, die ich kreiert habe, die einen Safe Space gestaltet haben, in dem wir verletzlich sein konnten, ehrlich sein konnten, in dem wir das Umfeld hatten, in dem wir auch uns öffnen konnten, das Allerwertvollste war. Und ja, das hat mich dann so ein bisschen dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Kapazität, ich habe mich im vergangenen Jahr dann auch selbstständig gemacht, ich habe jetzt endlich die Kapazität, das auch selber umzusetzen. Und so ist dann The Safe Space entstanden. Und ich habe mich auch Anfang des Jahres bei Simon Sinek ausbilden lassen. Und er sagt einen Satz, der das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Er hat gesagt, the thing you give to the world is also the thing you need it most. Und ich glaube, das trifft es ganz gut an der Stelle.
Ja, 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 total. Das ist ganz spannend. Also ich habe interessanterweise ähnliche Erfahrungen mal gemacht. Die liegen jetzt schon echt eine Weile her. Und bei mir ist es so gewesen, ich habe unterschiedliche Jobs gehabt, logischerweise, und immer mal wieder gewechselt. Und ich hatte fast überwiegend weibliche Führungskräfte. Und hatte oft diese Situation, dass gerade die Frauen, die mir vorgestellt waren, bissig waren. Und natürlich muss man sich in so einer Situation auch immer fragen, was hat man selbst damit zu tun? Ne? Das möchte ich jetzt gar nicht komplett vom Tisch wischen. Aber ich finde es schon interessant, dass wenn man mal den Job wechselt und das immer und immer wieder auftritt, auch mal so zu gucken, okay, aber was ist da, liegt da vielleicht auch strukturell hinter? Wieso sind gerade Frauen gegenüber immer so garstig? Ne? Mhm. Und bei mir sind zum Beispiel auch so Sachen passiert, die so offensichtlich nicht nett waren, also so offensichtlich vorgeführt waren, das sollte so sein. Das war nicht einfach nur, oh ja, ich habe mich ein bisschen im Ton vergriffen oder ja, ich rede nun mal sehr direkt, sondern das war wirklich so Dinge, die aktiv so gewollt waren, wo man mich aktiv vorführen wollte. Und da würde ich ganz gerne mal bei dir wissen, wie du das so wahrnimmst. Also glaubst du, dass hier ein strukturelles Problem ist, dass Frauen mit Frauen einfach, dass wir aufgrund der Historie, die wir erleben, aufgrund dessen, dass eben Rollenbilder sind, wie sie sind, aufgrund dessen, dass Frauen eben zweitrangig immer noch agieren, ne? Also in erster Linie zählen eben die Männer und nicht die Frauen. Bedingt das, dass wir untereinander bissig miteinander umgehen?
Ja, das ist ein super spannendes Thema. Ich habe dazu sogar auch erst kürzlich, ich glaube vor ein paar Wochen, einen Beitrag dazu verfasst. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es wortwörtlich genannt habe, aber ich glaube, der Tonus, den ich genutzt habe, war, dass wir Frauen nicht bissig werden, weil wir so sind. Und ich glaube, dass ganz viele Dynamiken das bedingen oder beeinflussen, warum Frauen sich so verhalten. Ich glaube zum einen, dass einfach die Luft oben dünn ist und dass wir strukturell einfach, und das ist Fakt, und das ist auch nochmal ein Thema, also ich glaube, das alleine ist nochmal einen ganzen Podcast wert, aber dass es einfach Fakt ist, dass wir mehr Herausforderungen haben, wenn es darum geht, befördert zu werden, wenn es darum geht, Vereinbarkeit herzustellen. Und es ist einfach, die Luft ist einfach oben dünner. Und ich denke, das bedingt auch, dass wir Frauen uns einfach auch mehr durchsetzen müssen. Und viele dann zum Beispiel, also eine Sache, die zum Beispiel, die mir aufgefallen ist, ich habe da auch ganz, ganz wundervolle Bücher zugelesen, unter anderem, ich weiß nicht, ob du das Buch Linien von Sheryl Sandberg kennst.
Nee, ich glaube nicht.
Ist ein ganz, ganz wundervolles Buch. Da geht es auch darum, was mit uns passiert, wenn wir uns in einem männerdominierten Umfeld anpassen in gewisser Form. Ja, ich glaube, dass diese Anpassung an das Umfeld, das es einfach häufig gibt, ja, in dem einfach noch sehr alte Denkweisen verankert sind, uns einfach sehr schwer als Frauen behaupten können, Und ich sehe das ja differenziert. Also es geht mir nicht darum, dass wir jetzt in der Opferrolle sind, da müssen wir gleich noch zu sprechen. Aber es geht darum, dass wir uns halt anpassen in gewisser Weise. Und ich glaube, das bedingt dann einfach, dass man sich so verhält, weil man sich durchboxen muss, dass man dahin kommt, weil man gewisse Verhaltensweisen annimmt, um ernst genommen zu werden, um sich Respekt zu verschaffen. Und ich glaube auch, und da bin ich wirklich von überzeugt, auch wenn ich genauso wie du diese schlechten Erfahrungen gesammelt habe, und es war auch nicht nur eine Person, es war noch im anderen Kontext andere Frauen. Ja. Ich bin immer noch ein großer Fan. Ich finde es wundervoll, wenn Frauen in Führung sind, und ich bin davon überzeugt, dass die meisten im Kern ganz tolle Menschen sind und dass die meisten auch, die sich so verhalten, einfach es nicht besser wissen und nicht besser können.
Absolut, absolut. Ja. Genau, ich glaube, es braucht da ganz, ganz viel Reflexion, ne? Und das ist eigentlich das, was ja auch ein Unternehmen den Führungskräften mitgeben sollte. Genug Trainings, die eben einfach darauf hinweisen, dass wir aufgrund unserer Historie und aufgrund diesem Gap, also dieser nicht vorhandenen Gleichstellung, einfach oftmals so agieren, um uns da oben irgendwie behaupten zu können. Aber wir gleichzeitig ja eigentlich auch ein Team und also Allies im wahrsten Sinne des Wortes mit anderen Frauen bilden sollten, um wirklich erfolgreich zu sein, um wirklich aufzublühen, um wirklich unser Potenzial zu entfalten. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir nur selber, diesen Job können wir eigentlich nur selber machen, ne? Das zu verstehen auf der einen Seite und dann in die Reflexion zu gehen und zu schauen, oh, okay, Moment, wann war ich denn mal bissig? Wann habe ich mich vielleicht mal unfair verhalten? Und wie könnte ich das nächste Mal besser machen? Oder? Also was würdest du sagen so?
100%. Also das möchte ich zu 100% unterstreichen. Das Interessante ist, du kennst ja die Inhalte von der Safe Space nicht, weil du ja nicht Teil des Programms bist. Und das Witzige daran ist oder das Passende gerade ist, es gibt immer eine Transformation Journey zu Beginn. Also bevor die Frauen in den Safe Space kommen, durchlaufen sie eine Transformation Journey. Und da geht es in erster Linie um Selbstreflexion. Und die erste Phase, da geht es genau darum, dass man sich seiner eigenen Trigger, seiner eigenen Muster bewusst wird und sich damit auseinandersetzt. Weil ich bin auch fester Überzeugung, dass die Führung von uns selber oder die Reflexion von uns selber maßgeblich darüber entscheidet, wie wir andere führen. Mhm. Und das ist der größte Knackpunkt ist, sei es jetzt als weibliche Führungskraft, als männliche Führungskraft, was auch immer. Deswegen, ich stimme dir zu 100% zu. Und ich habe auch realisiert in meiner eigenen Entwicklung, je selbstreflektierter und auch kritischer ich mit mir selbst geworden bin, desto besser habe ich mein Umfeld in jeder Beziehung, in der ich war, geprägt. Und das ist unglaublich wertvoll.
Unbedingt, unbedingt. Und du hast es, ich finde, du bringst es wunderbar auf den Punkt, selbstkritisch, das ist das, ne? Also uns nicht selber immer nur auf die Schulter klopfen und sagen, oh, also wir sind echt toll, das machen wir wirklich gut. Das brauchen wir auch, weil auch das wird uns Frauen ja immer unterstellt, ne? Wir sind nicht gut genug, wir müssen noch härter irgendwas leisten, wir sind nicht so resilient wie Männer oder so, aber auf der anderen Seite auch trotzdem kritisch bleiben, ne? Und trotzdem auch bestimmte Situationen hinterfragen, finde ich total einen super Impuls. Was war denn jetzt der persönlichste Moment, in dem du selbst gespürt hast, jetzt braucht es sowas wie einen Safe Space? Also war das der Moment, den du gerade schon beschrieben hast, oder gab es da noch irgendwas anderes, was dich so richtig hart getriggert hast, wo du gesagt hast, nee, ich muss hier was aufbauen, was anderen Frauen hilft?
Ja, also der Moment war natürlich sehr prägend, aber er liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Das heißt, es war irgendwie immer im Hinterkopf, und das ist auch der Grund, wieso ich mich damals angefangen habe mit Führung und Employee Experience Design und so auseinandergesetzt habe. Das war immer schon maßgeblich für mein Why sozusagen, maßgeblich so. ich würde aber sagen, in den letzten Jahren vor allem, ich war ja in der Beratung, ich war bei KPMG, EY, bei PwC, das heißt auch in einem sehr leistungsgetriebenen Umfeld. Und ich habe kundenseitig gearbeitet. Das heißt, ich hatte einerseits quasi diesen großen Konzern, der sehr leistungsgetrieben ist, und auf der anderen Seite auch das Kundenumfeld. Das heißt, ich habe in ganz, ganz viele Firmen geschaut und ich habe immer wieder die gleichen Muster gesehen. Und ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass so viele Jahre zwischen diesem ersten Samen, den ich da gepflanzt habe, und heute liegen und sich nichts verändert. Und das hat mich extrem frustriert. Und ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich, dass wir sehr leidenschaftliche Menschen sind. Und wenn mich etwas frustriert, dann kriege ich direkt diesen Impuls, ich muss jetzt was daran ändern. Ja. Und ich glaube, was mich daran am Ende bewogen hat, war, ich hatte diesen Impuls schon lange. Und wie gesagt, ich habe auch in meiner Rolle vorher solche Formate aufgesetzt und diese Magie einfach gesehen. Mhm. Und was mich dann beeinflusst hat, war, ich habe gesagt, okay, das ist jetzt meine Hypothese. Ich frage jetzt mal rum und ich mache eine Umfrage und ich führe Interviews. Das habe ich dann lange gemacht. Und ich habe über 300 Antworten bekommen, was ich auch sehr beeindruckend
Mega.
Fand.
Ja, total. Ja.
Und das Spannende war, das war noch so ein bisschen der letzte heiße Tropfen auf dem Stein. Es haben über 300 Frauen teilgenommen. Es waren, ich würde sagen, die gleichen Kernthemen, die alle genannt haben. Und ich habe auch gefragt, seid ihr denn schon in Netzwerken? Und 80% der Frauen waren schon in Netzwerken. Und habe ich gemerkt, okay, ja. es gibt ja diese Becken, aber die sind halt noch nicht so, diese Auffangbecken sind einfach noch nicht dazu gemacht und noch nicht dafür prädestiniert, dass wir uns öffnen können. Weil es halt ganz oft darum geht, und das habe ich in meiner eigenen Erfahrung gesehen, Isabel, wenn ich auf irgendwelchen Frauennetzwerkveranstaltungen bin, wie gesagt, wo es sehr oft dieser Tonus ist von wir müssen an die Spitze, wir Frauen nach vorne, immer dieses Narrativ. Mhm. Und ich finde auch bei einem großen Netzwerkevent oder in einem großen Netzwerk ist es total schwer, gerade für introvertierte Menschen,
ja,
sich zu öffnen und überhaupt verletzt. Also du gehst ja auch nicht auf ein Event oder auf mehrere Events. Ich meine, ich bin ein sehr, sehr offener Mensch, aber du schüttest ja nicht jedem gleich dein Herz aus. Das braucht ja auch erstmal psychologische Sicherheit. Und das hat mir auch immer gefehlt und das habe ich gesucht. Und als ich dann selber auch als Managerin befördert wurde, habe ich dann realisiert, okay, wow, ich bräuchte das eigentlich auch. Aber mit wem rede ich denn über die Themen? In meiner Firma, mit den Leuten, die mir zuarbeiten, mit meinen Kunden. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Ja, voll.
Genau, und das war dann so, glaube ich, der Turning Point, wo ich gesagt habe, okay, das Thema beschäftigt mich jetzt so lange, ich weiß so viel dazu, ich muss jetzt mal selber ausmachen.
Ja, ich finde das voll spannend und ich habe 1000 Gedanken. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt strukturiert bekomme. Also erstmal habe ich gerade gedacht, so ich glaube, was immer schwierig ist und genau diesen Gedanken habe ich mir damals gemacht, als ich mich auch selbstständig gemacht habe, ist so dieses, wenn du etwas Gutes tun möchtest und du das wirklich mit aller Überzeugung machst, was wir ja tun, ne, weil wie du sagst, wir sind da sehr leidenschaftlich und auch dir, finde ich, im Übrigen merkt man das total an, dass du deine Reichweite und deine Sichtbarkeit extrem werteorientiert nutzt. Das machen aber ganz, ganz viele nicht. Und das ist kein Vorwurf, sondern einfach nur eine faktische Feststellung so, ne? Mhm. Und das ist okay, jeder muss das für sich machen so. Aber daran merkt man natürlich, dass du sehr werteorientiert bist. Ich glaube, wo es immer schwierig wird, ist, wenn man dann versucht, das in ein Business umzusetzen. Weil ein Business per se ja bedeutet, du musst wirtschaftlich sein. Das bedeutet, du musst, ne, du hast eine, anders als eine NGO, die eben keine Gewinnerzielungsabsicht hat, hast du das. Und damit bist du automatisch in diesem kapitalistischen Leistungssystem drin und musst irgendwie versuchen, dieses, ich will werteorientiert arbeiten mit, ich muss aber auch darauf achten, dass ich Leute nicht verbrenne oder in dem Fall eben die Frauen, die in mein Netzwerk kommen, nicht irgendwie denen ich das gebe, was sie brauchen, ausbalancieren. Und ich glaube, das ist der feine Akt, der durchaus funktioniert, ne, das merken wir ja jetzt schon, aber wo man eben ganz stark gucken muss, wie weit skaliere ich das zum Beispiel, wie weit kann ich das irgendwie in die Breite treiben und so weiter. Und ich glaube, was du gerade beschrieben hast mit den Netzwerken, in denen du bis dato schon warst, ist einfach genau das, was mir auch auffällt, weshalb ich auch bis dato immer nicht so ein riesen Fan war, weil ich A, das Gefühl hatte, dass es ganz viel so entweder wir klopfen uns alle auf die Schulter ging oder B, du hast immer die gleichen Leute gesehen, aber man hat immer die Leute gesehen, die eh schon krass sichtbar waren. Ja. Und dann habe ich mich immer gefragt, okay, aber was bringt das jetzt allen anderen? Also, dass sich alle anderen immer nur untergelegter, wie sagt man das, also so weniger Wert quasi fühlen müssen, weil sie nicht die Sichtbarkeit haben. Also, und das ist, glaube ich, ganz schwierig, da so diese Balance zu finden zwischen einerseits, ne, klar, Reichweite entscheidet auch für Reichweite deines Netzwerks und auf der anderen Seite, okay, aber vielleicht sind da ja auch ein paar Stimmen, die nicht so reichweitenstark sind, aber die krass guten Input haben. Und ich glaube, da die Balance zu wahren, ist extrem wichtig, aber auch die größte Herausforderung.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich sehe das so aus zwei Perspektiven. Also das eine ist vielleicht erstmal das Thema Wirtschaftlichkeit. Also für mich, dazu muss man ja auch sagen, also um das mal einzuordnen, ich komme ja auch aus einem sehr leistungsgetriebenen Umfeld, aus einem High-Performance-Environment mein ganzes Leben und ich bin auch so als Mensch sehr performance-getrieben. Bevor ich gearbeitet habe, war ich auch im Leistungssport und so weiter. Ja. Und dazu muss man sagen, ich bin schon auch ich bin ein großer Verfechter davon, eine gute Performance abzuliefern und ich selber habe einen hohen Anspruch an mich und ich würde sagen, ich ziehe tendenziell auch Leute an, die performancegetrieben sind per se.
Ja, ja.
Das heißt, es geht mir jetzt nicht darum, also in meinem Format geht es auch darum, eine besser performende Führungskraft zu werden. Es geht natürlich darum, Safe Space zu liefern, aber es geht auch darum, eine bessere Version seiner selbst zu sein, um andere besser führen zu können, was am Ende für mich sehr stark an Leistung geknüpft ist. Und das ist auch die B2B-Brille, aus der ich schaue. Ich meine, ich habe ja eigentlich fast überwiegend B2B gearbeitet. Das heißt, ich denke, dass Leistung oder High Performance oder wie wir es nennen wollen, sagen wir einfach gute Performance, bedingt eine Auseinandersetzung mit sich selbst und bedingt psychologische Sicherheit und einen guten Rahmen.
Total.
Und deswegen schließt sich das für mich gar nicht aus. Aber der andere Aspekt, und das ist das, was du gerade meintest mit den Frauennetzwerken, ist, klar, aus Business-Sicht, wie groß skaliert man das und wann verliert man dann diesen Safe Space, wenn es immer größer wird? Das verstehe ich total. Und wie stellt man Diversität her in der Gruppe und fängt nicht genau an, nur quasi die Leute anzuziehen, die einem am Ende aufs Business einzahlen und Reichweite bringen. Ich weiß total, was du meinst.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass das trotzdem funktioniert. Es ist ein Kraftakt, weil, wie du sagst, es wäre einfacher zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein Netzwerk und ich hole mir jetzt alle Influencer irgendwie ran und fange an, das jetzt hier groß aufzuspielen. Und natürlich werde ich an der einen oder anderen Stelle auch Meinungsführer einbeziehen. Das mache ich schon jetzt. Aber mir ist trotzdem wichtig, dass diese Werte, die ich als Mensch nach außen trage, egal was ich mache, immer beibehalten werden. Und ich denke, dass sich das nicht ausschließt, aber dass es dann mehr Arbeit erfordert. Da hast du völlig recht.
Ja, definitiv. Und genau das, ne, das ist der Punkt, den ich meine. Das strahlst du auch aus und du ziehst automatisch die richtigen Leute dadurch an. Weil du hast es genau eigentlich passend beschrieben. Ne? Das, was wir sind, das ziehen wir auch an am Ende des Tages. Und bei dir merkt man, dass du das lebst, diese Werte. Und deswegen wird es auch erfolgreich werden, aber eben tatsächlich anders als das, was man wahrscheinlich bis dato kennt. Und das ist auch gut so, weil wir brauchen genau dieses Anders. Wir brauchen wirklich diese Spaces, wo Menschen eben wirklich verletzbar sein dürfen, wo sie diese psychologische Sicherheit spüren, wo sie eben Vertrauen aufbauen können und damit eben auch wirkliche Verbindung schaffen. Weil das ist ja, wo du hin willst eigentlich damit, ne?
Ja, und unabhängig davon, ich selber hatte ja das große Privileg, jetzt auch in meinem letzten Job wundervolle Trainings zum Beispiel mitzunehmen. Ich habe tolle Entwicklungsprogramme mitmachen dürfen, extrem aufwendig. Also gerade bei PwC gibt es wirklich richtig, richtig, richtig tolle Formate. Und ich kenne auch viele, viele Frauen, die tolle Führungskräfteentwicklungsprogramme haben. Ne? Das ist ja auch einfach ein Thema, was für viele Unternehmen auf der Agenda oben steht, einfach auch die High Potentials zu halten am Ende. Und das möchte ich auch nicht kleinreden, aber ich glaube, es ist halt eben nicht alles, was man braucht. Weil das eine ist, Wissen zu vermitteln und das andere ist halt einen Raum zu haben, in dem man wirklich über seine Challenges reden kann. Weil das ist also total banal, aber wenn du in einer Führungsrolle bist und du hast eine Situation, mit der du nicht umgehen kannst, so eine Blockade, dann bringt dir das 10. Führungskräfte-Softskill-Training nichts, wenn du dich mit dir selber nicht auseinandersetzt und nicht auch mal gespiegelt bekommst, was du tust.
Absolut.
Weißt du? Also ich glaube, es bedingt sich gegenseitig.
Ja, sehr. Sehr, sehr wahr. Jetzt haben wir schon viel über psychologische Sicherheit und auch über Vertrauen gesprochen, ne? Total wichtige Aspekte, gerade in dem Kontext. Wann erlebst du denn persönlich in deiner Arbeit, aber auch vielleicht im Privaten, die stärkste Form von Zugehörigkeit? Weil auch das, finde ich, ist ein wesentlicher Aspekt, der hier eine Rolle spielt.
Also in meiner Arbeit, ich habe ja verschiedene Stränge, die alle auf das gleiche Ziel einzahlen, sage ich mal. Deswegen ist es komplett anders, je nachdem, welches Businessmodell wir jetzt betrachten. Aber wenn wir mal bei The Safe Space bleiben vielleicht, was ich extrem wertvoll fand, zum Beispiel im letzten Jahr auch in den Kohorten, ist, dass die Leute total unterschiedlich waren. Die Frauen waren aus unterschiedlichen Kontexten. Manche hatten ein Thema mit Vereinbarkeit, andere waren im sehr männerdominierten Umfeld, andere sind in eine neue Führungsrolle gerutscht und hatten total viel Druck, also ganz unterschiedliche Voraussetzungen und gleichzeitig extrem viel Verständnis füreinander. Und das ist mir unfassbar wichtig, und bevor es auch immer losgeht, gibt es auch immer so eine Art Setting the Scene. Es gibt ganz klare Verhaltensregeln auch oder einen Verhaltenskodex in diesem Raum. Und der besagt halt auch, dass man einander akzeptiert, auch wenn man nicht gleicher Meinung ist. Und ich war neugierig, ob das so klappt, weil das klingt immer ganz schön, ne? Auf dem Papier.
Naja, voll.
Das schreibt sich jeder gerne auf die Fahne, aber das dann auch umzusetzen, ist gar nicht leicht. Und das hat extrem gut funktioniert und das hat mir ein sehr schönes Gefühl gegeben, weil ich den Eindruck hatte, egal mit was du kommst, du wirst hier gehört, auch wenn Leute anderer Meinung sind. Ich finde, das ist für mich eine der schönsten Formen von Zugehörigkeit. Weil gerade im Arbeitskontext oder auch in sozialen Gruppen, wenn man andersdenkend ist oder wenn man eine sehr klare Haltung bezieht, und das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, gibt es die Menschen, die sagen, hey, okay, wir sind hier anderer Meinung, wir haben hier eine andere Haltung, aber ich respektiere dich und ich finde es toll, dass du dich einsetzt. Und dann gibt es die Menschen, die dich direkt dafür verurteilen und sich ein Bild von dir machen. Und das finde ich, das ist für mich immer ein toller Raum, wenn man merkt, okay, du bist in einem diversen Umfeld, aber du kannst trotzdem du selbst sein und du wirst dafür nicht abgestraft. Ich würde sagen, das ist für mich so die Definition.
Ja, das ist wunderschön. Und auch so wichtig, ne? Und ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, jemanden, ohne dass man ihn, sie erst kennt, sollten wir nie abstrafen. Also das finde ich ganz, ganz schwierig, weil solange du dir nicht selber irgendwie mal ein Bild von einer Person gemacht hast, ist es immer schon echt kritisch, jemanden so zu kategorisieren oder zu sagen, ja, der oder die ist bestimmt genau so, weil... Ne? Also das ist so, ich habe das so häufig, wo ich immer denke, ja, also ne, wir gucken Menschen an und wir schieben sie sofort in irgendwie eine Schublade und ja, und werten sie dann ab oder bewerten sie? Und das ist echt, echt schwierig. Also da sollten wir uns sowieso von fernhalten und uns immer erstmal selbst davon überzeugen. Und wenn wir dann nach einem Gespräch oder, ich weiß nicht, nach einem nach irgendeiner Diskussion oder so denken, okay, die Person, die gefällt mir immer noch nicht so gut, dann finde ich, ist es auch okay. Also dann muss man muss sich ja nicht mögen. Ne? Dann kann man ja einfach irgendwie einen anderen Weg einschlagen. Aber auch dann sollte man diese Person trotzdem nicht abwerten in der Öffentlichkeit, sondern das einfach für sich denken und weitergehen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso und ich musste da gerade auch an Social Media denken. Ich meine, wir sind ja beide sehr aktiv, auch auf LinkedIn.
Ja.
Und ich habe mit wachsender Reichweite realisiert, dass dann ja doch das vorkommt, dass, das weiß ich nicht, Leute einen irgendwo sehen und wiedererkennen, was ich immer noch total komisch finde. Aber es passiert. Und da dann auch häufig so, also manchmal die Sprüche kamen, oh wow, irgendwie, ich habe dich irgendwie ganz anders eingeordnet und
ja,
bist ja,
ja
so aufgeschlossen und so nett. Und ich glaube, es ist manchmal echt gar nicht so leicht, so authentisch und verletzlich man sich zeigt, halt am Ende sich als ganze Person nach außen zu bringen. Es ist einfach, also es ist einfach schwer am Ende, weil du gibst ja nicht dein komplettes Leben irgendwie preis. Nee. Und es gilt sowohl für Social Media als auch für irgendwelche Events oder was auch immer man tut. Und was ich immer finde ist, oder was mir geholfen hat, auch selber urteilsfreier zu werden anderen Menschen gegenüber ist,
ja,
wir wissen einfach nie, was bei den Menschen los ist privat. Und oft gibt es so große Schicksale. Ich erinnere mich noch letztes Jahr, ich hatte einen Termin oder einen Call mit einer Kollegin, als ich noch angestellt war. Und das ist ein totaler Sonnenschein und Mensch, der immer so super gut gelaunt in Call kommt, also immer so den Raum erhält. Und an dem Tag war die Kamera aus und irgendwie, weiß ich nicht, hatte ein komisches Gefühl und habe gefragt, hey, wie geht's dir denn eigentlich gerade? Irgendwie, ich fühle gerade irgendwie, dass da was nicht stimmt. Und sie ist dann in Tränen ausgebrochen und wochenlang hat man halt nicht festgestellt, dass es einen Krebsfall in ihrer Familie gibt, der sie total einnimmt. Ja, und ich finde, wenn man so ein bisschen Demut auch hat oder sich bewusst wird, dass die Menschen alle Menschen sind und ihr Bestes auf dieser Welt tun und wir alle keine Experten auf der Welt sind, dann ist es irgendwie ein bisschen einfacher, vorurteilsfrei damit umzugehen. Yeah. Und ich wünsche mir manchmal, auch gerade so auf Social Media, dass die Menschen einfach auch mit einer kritischen Brille draufschauen, was sie lesen und versuchen da auch so ein bisschen Verständnis aufzubringen. Das fehlt mir manchmal, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Yeah. Ja, total. Und ich finde es schön, dass du es auch nochmal so explizit ansprichst, weil ich wollte gerade Social Media nochmal erwähnen. Ne? Also ich glaube, sogar durch Social Media hat sich das noch negativer verschärft. Weil, wie du sagst, jeder irgendwie Experte ist, jeder seine Meinung überall ungefiltert dazugeben kann. Man sich ja auch im Zweifel immer hinter etwas verstecken kann. Ne? Und es total schwer ist, weil, sind wir mal ehrlich, also wenn ich jetzt mal so meine Auftritte irgendwie beurteile, dann würde ich sagen, sieht man nicht mal ein Zehntel wahrscheinlich von dem, wer ich wirklich bin. Und ich glaube, durch meine sehr kritische Haltung, die ich ja bewusst auch so lebe, um damit eben auch zum Denken anzuregen, glaube ich, werde ich auch noch mal viel schneller irgendwie abgewertet oder in eine Schublade gepackt oder überhaupt bewertet, was ich unter den Umständen auch verstehen kann. Aber was wie genau wie du sagst, wo wir uns immer wieder klar machen müssen, das, was wir da lesen, in irgendeinem Beitrag mal, ist nicht die Person. Ne? Da ist noch viel, viel mehr. Da ist noch ein Lachen und da ist noch eine private Person und da ist vielleicht ein Familienmensch und keine Ahnung was nicht alles und vielleicht auch eine Person, die auch total belastet sein kann. Und das, wie du sagst, wir haben alle unterschiedliche Facetten. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen und alle Menschen zeichnen irgendwie so die gleichen Lebenslinien aus. Ne? Wir haben alle Ups und Downs und das dürfen wir echt berücksichtigen und in unserer Wertung immer irgendwie im Hinterkopf haben. Ich glaube, damit würden wir uns alle echt einen Gefallen tun und uns ja einfach eine bessere Gesellschaft auch mitgestalten. Und darauf kommt es ja am Ende des Tages irgendwie auch an, ne?
Voll, ja. Ja, da kann ich nichts hinzufügen.
Wie stellst du denn sicher, dass in deinem Safe Space auch Frauen Platz finden, deren Lebensläufe vielleicht eher untypisch sind oder gebrochen sind oder die sozial nicht so privilegiert sind oder die vielleicht auch eine andere Hautfarbe haben? Weil du hast jetzt ein paar Mal schon Diversität angesprochen und ich weiß, dass dir das auch extrem wichtig ist. Vielleicht magst du da mal so ein paar Worte zu sagen, weil im Übrigen vielleicht noch eine Ergänzung, weil du auch andere Netzwerke angesprochen hast. Das ist ein Thema, was ich häufig in Gesprächen jetzt gehört habe, dass Frauen eben in bestimmten Netzwerken genau das beklagen, dass sie sagen, die sind oft sehr weiß. Und das ist jetzt nur eine Diversitätsdimension, die man da sehen kann, ne? Ob jemand aus einer sozialen Ungleichheit kommt oder vielleicht eine also unsichtbare Behinderung hat oder so, siehst du ganz oft gar nicht. Aber wie stehst du dazu? Wie willst du hier den Raum offen halten für alle?
Ja, also vielleicht erstmal vorab, ich kann dir nicht sagen, ob ich die Aufgabe gut oder perfekt erfülle. Ich glaube, du bist da die Expertin. Aber ich kann dir halt sagen, worauf ich Acht gebe. Ich glaube, das hilft, das vielleicht so ein bisschen einzuordnen.
Ja.
Also erstmal ist die Hautfarbe oder die Herkunft oder was auch immer überhaupt gar kein Kriterium. Ich selbst, das merkt man auch auf Anhieb nicht, ich selbst komme aus keiner deutschen Familie. Mein Vater ist Lette, meine Mutter hat russische Wurzeln, mein Opa ist in der Ukraine geboren, meine Oma in Georgien. Also
wow.
Es ist ein ganz wilder Mix. Yeah. Meine Eltern sprechen auch verschiedene Sprachen, ich habe nicht Deutsch zu Hause gesprochen und so. Das heißt, für mich ist irgendwie dieses Thema, Leute aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften auszuschließen, schon mal gar nicht gegeben, weil es für mich einfach gar kein, so nie Thema war, weil ich selber einfach irgendwo anders war, sage ich mal. Mm. Und unabhängig davon ist es so, ich glaube, das ist herausfordernd ist, sehr divers zu sein in meinem Kontext, weil ich glaube, durch die Person, die man auch nach außen oder sagen wir mal so, durch die Social-Media-Visibilität und die Person, die man ist, zieht man natürlich auch gewisse Leute an. Und die Themen, die ich platziere, haben ja so gar nichts mit dem Thema, also ich rede ja gar nicht so sehr über gesellschaftskritische Themen, sondern ganz viel über Business-Themen. Und ich glaube, deswegen hat man einfach eine gewisse Zielgruppe, die sich dann mit diesen Themen identifiziert. Und das ist dann völlig egal, wie sie aussehen. Also für mich ist es völlig egal.
Ja,
worauf
ja.
es für mich ankommt, ist, ich habe mit jeder Frau, und das ist echt, es ist anstrengend, aber ich mache das, ich habe mit jeder vorher einen Call. Also
ja, cool.
Ich nenne es Matching-Call. Ja. Auch wenn sie danach nicht dabei sind und nicht Part sind. Das heißt, es ist sehr viel Arbeit, die da reinfließt. Weil es mir darauf ankommt, dass die Frauen unterstützend sind und keine Opportunisten in dem Raum und dass ich das Gefühl habe, okay, die sind aus den richtigen Gründen da. Und für mich ist der richtige Grund, ich bin in einer Führungsrolle. Dazu muss man sagen, ich setze eine gewisse Führungserfahrung voraus, aber nur deswegen, weil ich möchte, dass die Frauen auch über Themen reden können, die andere verstehen. Weil du bist an einem ganz anderen Punkt, wenn du als eine erste Führungsposition hast und erstmal überhaupt lernen musst, wie das geht. Oder wenn du das schon ein paar Jahre machst und ganz andere Themen hast. Also das muss man dazu sagen. Und dann aber auch zu gucken, okay, was ist denn deine Ambition? Wieso bist du denn dabei? Was möchtest du denn erreichen? Wo willst du denn hin? Und auch zu erklären, was das Konzept ist und dann zu verstehen, passt das überhaupt? Und da hatten wir auch schon, oder hatte ich jetzt auch schon den Case, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, also menschlich gesehen passt das super gut, aber das, was du gerade willst und das, was das dieser Raum hergibt, passt einfach gerade nicht.
Ja.
Und darauf achte ich, was die Hautfarbe anbelangt oder jegliche Herkunft, jeder ist willkommen. Ich habe da überhaupt kein perfektes Bild oder sowas und es wäre komisch, wenn ich es hätte. aber ich glaube auch einfach, dass man trotzdem, und ich weiß nicht, wie man das besser löst, automatisch durch die Person, die man ist, einfach gewisse Leute anzieht und dann vielleicht auch irgendwo ausschließt und ich weiß nicht, was man da besser machen kann.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Finde ich total cool. Also erstmal, ich meine, du bist ja ultra reflektiert, offensichtlich, weil du hast einen Satz gerade zum Anfang gesagt, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig mache, aber, ne, das zeigt ja schon, wie krass reflektiert du bist, denn du machst dir ja Gedanken darüber, du achtest darauf, dass es divers sein soll und ob du es am Ende richtig machst oder auch falsch, das ist ja erstmal dahingestellt und natürlich machen wir alle Fehler. Ich mache auch heute noch Fehler in dem Kontext, ne? Und das ist okay, weil ich bin ja ein Mensch, du bist ja auch nur ein Mensch. So. Und am Ende des Tages können wir ja auch nur so ein bisschen in dem, sag ich mal, Wirkungskreis, in dem wir uns bewegen, mit dem, was wir mitgegeben bekommen haben, mit dem, was wir also möglich sind zu reflektieren, mit der Prägung, Sozialisation etc. arbeiten, die wir haben und uns dann halt immer Step-by-Step irgendwie vorarbeiten und besser werden. Das ist schon mal so der Startpunkt, das finde ich schon mal richtig cool. Und dass du das überhaupt auch bewusst auf dem Zettel hast, weil ich glaube, genau da fängt es bei vielen schon an, dass sie dieses Thema gar nicht auf dem Zettel haben. Und und jetzt kommt der nächste Punkt, wo du gerade gesagt hast, ne, ich weiß auch gar nicht, wie das irgendwie geht, dass wir eben tatsächlich als Menschen die anziehen, die uns ähnlich sind. Ne? Ich glaube, das nennt sich hier irgendwie so Affinity Bias oder so. Mhm. Also ne, du ziehst die an, die so ähnlich sind wie du. So, das ist erstmal so. Das heißt, da ist eine große Chance da, dass du überwiegend weiße Menschen anziehen wirst, per se schon mal. Jetzt mal unabhängig davon, ob die irgendeine andere Diversitätsdimension aufweisen.
Das stimmt.
Und ich glaube, wie man das ändern kann, ist, indem du dir bewusst machst, dass du dass deine Haltung entscheidend für das ist, wen du anziehst. Also eben nicht nur deine Optik und wen du nach außen darstellst, sondern auch, wie du dich positionierst. Und bei mir ist es so, und das habe ich ganz viel widergespiegelt bekommen, ich würde schon sagen, dass ich ein gutes Ansehen auch in der BIPOC-Branche sozusagen oder Szene habe, die sich um Diversity etc. kümmern, weil die Menschen erkannt haben, dass ich eins zu eins so denke wie sie. Ne? Nicht immer natürlich. Und natürlich mache ich auch Fehler. Natürlich bin ich sie nicht. Aber ich kann mich sehr stark mit den Schmerzen, die da sind, auseinandersetzen und auch die nachvollziehen. Weil ich glaube, was uns Menschen am Ende des Tages alle eint, ist eben dieses Thema von vorhandener oder nicht vorhandener Zugehörigkeit. Und das baue ich nicht per se dadurch auf, dass ich weiß bin und du auch und wir uns deswegen cool finden, sondern dadurch, dass du dich verletzbar zeigst, dass du die ähnlichen Werte hast wie ich und dass du auch ganz klar sagst, wenn Frauen kategorisch ausgegrenzt werden, finde ich das nicht cool. So, ne? Ja. So, das ist das. Und ich glaube, also der ausschlaggebende Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist eigentlich, Haltung ist das, was eben die Spreu vom Weizen trennt. Und Haltung ist auch das, was am Ende die richtigen Menschen anzieht und deinen Safe Space divers machen wird.
Ja, glaube ich auch. Und für mich ist es auch entscheidend in den kleinen Momenten, also unabhängig von Social Media, auch im Alltag. Also wie reagiere ich auch auf Menschen, die anders sind als ich, die anders denken als ich? Wie verhalte ich mich denen gegenüber? Lade ich sie ein? Ja, also blöd gesagt, ja. Keine Ahnung, lade ich sie an meinen Tisch ein, dazu zu kommen? Bin ich offen für andere Perspektiven? Gehe ich auch auf Events, die nicht nur shiny und Instagrammable sind und wo alle gleich aussehen? Oder gehe ich auch mal in andere Kreise und bin offen für Andersartigkeit? Und ich glaube ja, am Ende, ich denke, wir können da alle besser werden. Ich muss auch sagen, immer wieder, wenn ich mich mit dem Thema Chancengleichheit und Diversität auseinandersetze, bin ich immer wieder baff, wie wenig man am Ende weiß, obwohl man gefühlt so viel Input hat, aber trotzdem Sachen übersieht, aber einfach aus dem Grund, dass man es nicht selber erlebt hat. Ja. Und es ist immer einfacher, aus einer Position zu reden, in der man die Sachen selber durchgemacht hat, leider, auch wenn es ein Schmerz war, ja, wenn du vielleicht eine andere Hautfarbe hast und diesen Schmerz spüren musstest, was das für dich als Mensch heißt, dann kann man viel besser darüber sprechen und ist viel mehr aware. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig und deswegen, das finde ich auch, schätze ich total an dir, weil ich das Gefühl habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass du diesen Austausch immer wieder suchst. Man merkt, dass du wirklich gewillt bist, dazu zu lernen. Und ich glaube, am Ende sind wir alle nicht perfekt. Und das will ich auch. Und wenn du Tipps hast und wenn irgendjemand Tipps hat, wie ich diesen Prozess verbessern kann oder noch diverser gestalten kann, dann werde ich das auch tun, weil ich denke, wir sind alle nicht perfekt. Und ich freue mich da auch immer über Ratschläge. Ja,
total. Und ich glaube, das ist genau das, wie es super erfolgreich werden wird, weil du einfach offen bist, weil du dich selber immer weiterentwickelst, weil du deine Fühler in alle Richtungen ausstreckst und eben nicht nur in die eine. Und das ist einfach der absolute Game Changer aus meiner Erfahrung. Also ich glaube, du bist da auf dem absolut guten Weg. Jetzt haben wir irgendwie ganz viel so über auch über Gleichstellung oder Chancenungleichheiten gesprochen, ne? Und ich habe mich gefragt, braucht es denn jetzt eigentlich in deiner Vision mehr Frauen in Führung, ne? Also so per se, wie zum Beispiel eine Frauenquote oder sowas? Oder sollte es eher eine radikale Machtumverteilung geben, wo eben auch Männer mitgedacht werden? Also weißt du, was ist eigentlich, ich frage mich das manchmal, was ist eigentlich das, was es wirklich gerade braucht? Machtumverteilung oder einfach Frauen in Führung? Und entsteht dadurch vielleicht sogar die Machtumverteilung? I don't know.
Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist vielleicht eine unpopular Opinion, die ich habe, aber es ist egal, ich werde es einfach sagen.
Die mag ich,
also,
ja.
Ich würde sagen, es ist nicht aus meiner Sicht und das ist auch meine Erfahrung, die mich prägt, keine Ahnung, es ist nicht ein Entweder-Oder. Ich glaube nicht, dass es gerechter wird, alleine durch mehr Frauen in Führung oder durch auch Appelle nur an die Strukturen. Also ich glaube, dass mehr Frauen in Führungsrollen per se wichtig sind, ja, weil die Repräsentation von Frauen in Führungsrollen einfach auch Perspektiven verschiebt, ja. Entscheidungsräume werden diverser, das ist nicht nur gut für uns als Frauen, das ist für die Innovationsfähigkeit des Unternehmens auch entscheidend, das wissen wir inzwischen alle. Aber, und das ist vielleicht nicht so das, was viele hören wollen, ich finde, das greift aber auch ein bisschen zu kurz. Weil ganz oft, wenn wir nur dieser Logik folgen, dann würden ja die Frauen sich nur an diese Machtlogiken anpassen, die es schon gibt, anstatt sie halt mitzugestalten. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass es nur in der Zusammenarbeit mit Männern funktioniert. Und das ist auch wieder der Punkt, den ich gerade schon kurz erwähnt habe, was mir extrem auf den Keks geht, immer dieses Männer versus Frauen. Die Männer sind so schlecht und die nehmen uns die Plätze in der Führungsriege weg und ach, diese so Boys Clubs und oh, ich kann das nicht mehr hören. Ich denke, also gut, wir wissen inzwischen, ja, also ich meine, wir beschäftigen uns mit den Themen, ja, wir machen uns schlau, wir schauen uns Studien an, wir wissen inzwischen, dass es eine ungerechte Verteilung gibt, Punkt. Aber wenn wir uns abgrenzen von anderen Gruppen, indem wir die ganze Zeit gegeneinander uns ausspielen und diese Schiene fahren, glaube ich, dann erreichen wir genau das Gegenteil. Und deswegen glaube ich, es braucht beides. Es braucht halt in den Unternehmen zum Beispiel, ja, transparente Beförderungsprozesse. Ja, dass Unternehmen KPIs haben, an denen sie schauen und messen, hey, wie sieht's denn gerade aus? Wie sind wir divers aufgestellt? Nicht nur Frauen, sondern verschiedenste Formen, ne? Sind wir divers aufgestellt? Wo merken wir gerade ein Gap? Woran liegt es? Wo kommt dieser Gap denn her? Liegt es schon in unserem Einstellungsverfahren oder gibt es irgendeinen Prozess bei uns in der Firma, der das beeinflusst? Da bist du die Expertin. Mhm. Aber auch so das Thema, keine Ahnung, Kinderbetreuung, Zeitmodelle, die nicht aus dem Industriezeitalter stammen. Also ich glaube, es gibt strukturell extrem viele Hebel. Deswegen ist es das eine. Aber es braucht auch die Zusammenarbeit mit Männern und die Meinung mit Männern und die Diskussion. Und ich glaube, dass beides ist am Ende aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht dann sozusagen das Erfolgsrezept, wenn man das so nennen kann.
Ja, ja.
Und ich würde auch nicht ausschließen, wie du merkst, das emotionalisiert mich sehr, dieses Thema, weil als ich auch mit diesem Frauenthema nach außen gegangen bin, hatte ich davor Respekt, weil es nicht so ist. Ich möchte mich bewusst nicht in diese Schiene drücken lassen, jetzt wir gegen die anderen.
Ja,
sondern und dann hatte ich manchmal, als ich darüber geschrieben habe, dann auch Männer in den Kommentaren, die meinten, hey, noch ein Frauennetzwerk, wieso sind wir nicht inkludiert? Und ich sag's dir, wie es ist, Isabel, ich würde nicht ausschließen, dass ich es auch für Männer mache.
Nee,
oder
voll.
Dass ich es mal mixed mache. Oder dass ich, keine Ahnung, ich bin da total aufgeschlossen. Ich glaube, es braucht einen Diskurs. Trotzdem gibt es gewisse Themen, die wir als Frauen unter uns nochmal anders besprechen können.
Ja.
Ist einfach so.
Ja, und wir müssen uns ja stärken. Also was man eben nicht vergessen darf, das ist eine ähnliche Debatte wie, wieso sagt man immer die Schwarzen, die armen Schwarzen, wir Weißen, wir werden ja auch benachteiligt. Das ist halt Bullshit. Also weil die Historie eine ganz andere ist. Die Grundvoraussetzung, die Ausgangslage ist eine andere als bei weißen Menschen. Deswegen ist diese Diskussion Quatsch. Und genauso kannst du das auch, oder nicht genau so, aber ähnlich zwischen Mann und Frau sagen, wir Frauen sind halt immer erst am zweiten Rang. So, wir fangen immer irgendwie 50 Meter hinter den Männern an. So, entsprechend kann man das leider nicht so ganz so sagen. Und es geht nicht darum, wer ist besser oder schlechter, wenn man das sagt, sondern nur um die faktische Beweislage, die man einfach schon auch diskutieren muss, ohne damit sagen zu wollen, Männer sind schlechter oder Männer sind müssen auch mal benachteiligt werden. Also darum geht es überhaupt nicht. Ne?
Nee.
Sondern eher um diese Sensibilisierung, dass wenn zum Beispiel ein Mann als CEO wiedergewählt wird, dass der vielleicht mal schaut, okay, welche Frauen habe ich denn gerade in meinem unmittelbaren Umfeld, die meine Position auch gut machen könnten oder die vielleicht sogar mich ersetzen könnten, ne? Oder die zumindest mit im Managementboard sitzen oder. Also genau um diese Synergien geht es ja, dass man einfach die Mechanismen versteht und dann als Mann sich für Frauen einsetzt. Und vielleicht noch ein Beispiel, weil du ja auch manchmal richtig coole Expertinnen und so zu dir einlädst und irgendwie im Interview, im Gespräch mit denen vorstellst. Wer da in dem Kontext total interessant für dich sein könnte, wäre tatsächlich Vincent Emanuel Herr. Wenn du ihn nicht schon kennst, der setzt sich, also der betitelt sich selber auch als Feminist, setzt sich für Male Allyship und auch Gender Equality etc. ein, hat zwei, drei Bücher schon dazu geschrieben und der ist wirklich für mich der Inbegriff von Mann, der wirklich Feminismus lebt und sich so stark in seiner weißen männlichen Position für Frauen einsetzt und erkannt hat, was der Mehrwert darin ist, das zu tun, weil wir dann alle davon profitieren und darum geht es. Und ich glaube, so eine Person mal in dein Netzwerk einzuladen, wäre mega.
Das ist eine coole Idee. Ja, danke. Ich werde mich bei ihm melden.
Ja.
Ich werde mich bei ihm melden. Ja, klingt gut.
Ja. Genau. Wir haben schon so viel geredet. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Und zwar, was mich zum Ende eigentlich nochmal so interessieren würde, wir haben jetzt ja schon viel über irgendwie die Ups und Downs deines Unternehmertums so geschrieben und auch was irgendwie, worüber du selbst manchmal irgendwie Zweifel hast oder nachdenkst und so weiter. Und ich habe mich gefragt, was ist denn so die unbequemste Wahrheit jetzt, wenn du das nochmal so final sagen müsstest im Hinblick auf Female Leadership, die du in deiner Arbeit selbst kennengelernt hast und die vielleicht auch viele Frauen oder auch Menschen per se nicht gerne hören, die aber einfach gesagt werden muss, um irgendwie so die Facts straight zu kriegen.
Ja, ich glaube, dass wir einerseits nicht nur an gläserne Decken stoßen, das Thema hatten wir heute, aber weil wir leider auch als Frauen manchmal lernen, uns in dieses Thema einzufügen. Also ich glaube, oder was ich gesehen habe, auch jetzt im Safe Space, aber auch generell in den letzten Jahren, ich sehe ganz oft sehr hochkompetente Frauen, die dann Konflikte anfangen zu moderieren, statt sie zu führen, Ownership zu übernehmen, die dann zwar Verantwortung übernehmen, aber sich nicht entscheiden, die Leistung bringen, aber sich nicht sichtbar machen wollen. Und ich sage nicht, dass es ist keine Kritik an den Frauen. Es ist jetzt nicht, weil ich denke, dass sie das nicht können, sondern ja. Ich glaube, weil die Zugehörigkeit in Systemen, die wir sie im Unternehmen häufig haben, an Anpassung geknüpft ist. Und da ist das Problem aus meiner Sicht, und das wollen viele vielleicht nicht hören, wenn wir Frauen lediglich empowern, ja, das, was wir darüber wir gesprochen haben, dieses höher, weiter, schneller, mehr Skills, mehr Frauen in Führung, dann bringen wir ihnen, finde ich, irgendwie auch bei, in den bestehenden Strukturen erfolgreicher zu funktionieren, ohne sie zu hinterfragen. Weißt du, was ich meine?
Voll.
Also ich glaube, dass der Schlüssel, und das schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, darin liegt, dass wir uns selbst auch in unserer Führungsrolle als Frauen reflektieren und auch nicht anfangen, nur Fingerpointing zu betreiben. Und ich bin, um jetzt mal die andere Haltung einzunehmen, ja, ich bin hier die benachteiligte Gruppe. Ich wurde jetzt schon wieder nicht befördert und der Kollege verdient 20.000 Euro mehr im Jahr als ich. Das existiert und ich habe es gesehen und ich weiß, dass es da ist. Aber dann halt auch den Raum zu ownen und zu sagen, pass auf, ich weiß, das ist dieses Problem hier vorherrscht, aber ich kann für mich selber den Beitrag leisten, indem ich mich selber reflektiere und mein Bestes tue, dass ich das System beeinflusse. Und ich verstehe, dass manche das vielleicht nicht wollen, nicht können oder auch einfach vielleicht nicht in der Kraft sind. Und das ist auch okay, wir sind alle unterschiedlich, aber ich würde mir total wünschen, dass es mehr Frauen gibt, die an sich glauben und die ihre Haltung einnehmen, weil es gibt diese Unternehmen und es gibt auch diese Communities und Strukturen, die genau solche Frauen fördern. Ich habe das auch gesehen und deswegen wünsche ich mir das einfach. Und ich glaube, das ist dann am Ende die unbequeme Wahrheit, dass wir selber leider auch eine sehr große Verantwortung tragen und dass sich manche leider nicht eingestehen wollen.
Ja, total, total. Das ist cool. Wenn ich so in Workshops sitze oder auch mit Unternehmen spreche, dann kommt immer ganz oft so, ja, okay, was ist denn jetzt die Lösung? Und dann bin ich echt ganz stumpf und sag du mir doch mal die Lösung. Was glaubst du denn, was jetzt der richtige nächste Schritt wäre? Weil das Spannende ist nämlich genau da. Menschen sind so gewöhnt daran, immer sich quasi Vorgaben geben zu lassen und die einfach nur abzuarbeiten, statt selber mitzudenken. Und Gemeinschaft, ne, oder auch richtiger Erfolg passiert nicht dadurch, dass wir uns irgendwie eine Vorgabe geben lassen und die abarbeiten, sondern dadurch, dass wir selber mitmachen und unser Gedankengut auch in die Mitte werfen. Und ich glaube da, also ne, Thema Eigenverantwortung, bin ich voll bei dir, dürfen wir uns echt alle an die Nase fassen und uns auch immer wieder irgendwie überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt meinen Teil hierzu beitragen, um das Ganze irgendwie besser zu machen, ne?
Ja, voll.
Mega cool. Marina, eine letzte Frage noch zum Abschluss. Ja. Die ist jetzt nicht leichter, aber nochmal richtig tief zum Abschluss. Genau, was hält dich denn nachts wach, wenn du an die Zukunft denkst? Das ist eine Frage, die ich immer gerne stelle.
Ja. Das ist deep. Ich glaube, wir stehen gerade an einem Punkt, in dem Unternehmen massiv in Technologie, AI und Effizienz investieren. Ich meine, das sehen wir alle. Überall wird über AI geredet, auf der Bühne, auf Social Media, in den Unternehmen. Das ist das Buzzword schlechthin. Und der Trend am Ende. Ich glaube, oder was mich wach hält, ist, dass das ist schön und gut und das ist wichtig. Und ich selber rede auch vermehrt, auch auf Social Media, über das Thema Human und Tech, weil ich glaube, es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Aber wenn sich Entscheidungslogiken, über die wir gesprochen haben, oder das Führungsverhalten nicht im gleichen Maß mitentwickeln, dann werden diese Technologien einfach bestehende Muster verstärken.
Ja.
Also genau, ich glaube dann, dass wir einerseits nicht effizienter werden, sondern einfach dysfunktional, weil zum Beispiel unsichere Führung dann noch vorsichtiger wird, ja, konfliktscheue Teams sich dann noch länger abstimmen. Und mich hält dann am Ende diese Frage ab, so schaffen wir es, eine Arbeitswelt zu bauen, in der die Menschen performen können, ja, leistungsfähig bleiben. Das brauchen wir. Wir brauchen als Menschen selber diese Performance, weil wir dadurch wachsen, weil wir uns dadurch besser fühlen. Aber auch die Unternehmen brauchen diese Leistung. Aber im gleichen Zuge auch wirksam zu sein und verbunden zu sein und irgendwie bei diesem ganzen Gespräch rund um AI und die Zukunft der Arbeit irgendwie bei uns selbst zu bleiben. Und das hält mich manchmal wach. Und deswegen ist es für mich so erfüllend und gleichzeitig verstörend, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie wir unsere Arbeitswelt verbessern können. Und ja, ich würde sagen, das ist so meine Antwort auf diese sehr komplexe Frage.
Ja, finde ich super. Ja, ich gebe dir recht. AI ist ein sehr spannendes Thema auf der einen Seite, aber eben auch ein sehr konfliktreiches Thema. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Gerade aus meiner Diversitätsbrille natürlich hochkritisch, weil AI einfach noch immer nicht ethisch ist. Das ist leider einfach so. Also auch die aktuellen Studien beweisen genau das.
Ja.
Und entsprechend ist hier ganz viel Möglichkeit, eben ganz, ganz viel Unfug zu machen, wenn man es eben nicht in gute Rahmenbedingungen gießt. Voll. Und was ich spannend finde, auch was du gesagt hast, ne, am Ende des Tages, ich kann mich nur wiederholen, sind wir Menschen. Und wir ticken alle auf eine gewisse Art und Weise gleich. Und wenn wir das einfach komplett unberücksichtigt lassen und einer AI die komplette Kraft über uns, über unsere Verbindung und auch über uns als Menschen geben und alles irgendwie, was uns ausmacht, abgeben, also dann ganz logisch, die logische Schlussfolgerung kann ja nur Unglück sein. Also es kann ja nur bedeuten, dass wir eben ineffizient sind und dass wir am Ende auch unzufrieden sind, weil wir uns gar nicht mehr spüren, auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, ne, also bei allem Leistungstalk, den ich auch total wichtig finde, müssen wir schon auch irgendwie immer bei den Fakten bleiben und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass diese Welt aus Menschen besteht und Menschen sind bestimmt geartet und ich finde, es muss immer eine Balance aus beidem sein und nicht nur das eine oder das andere und ansonsten verlieren alle am Ende. Ne?
Voll, ja, ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz, Isabel.
Ja. Normalerweise mache ich nicht den Schlusssatz, den musst du noch machen. Nein, aber also ich fand das ganz schön, was du gesagt hast. Ich wollte das nur unterstützen, weil tatsächlich ist KI so eine Hassliebe bei mir, weil ich das auch selber total interessant finde, aber ich finde den Umgang damit hier in Deutschland echt schwierig und auch kritisch und auch zu schnell einfach wieder. Ne? Also wir gehen wieder über Umsätze statt über die Menschlichkeit und das kannst du halt nicht immer machen. Und ja, deswegen kann ich mich da irgendwie im Kopf und Kragen reden.
Ja, Marina. Ich glaube, das ist ein Thema, da kann man mehrere Podcast-Episoden füllen.
Ja.
Ja.
Total. Aber ich fand das Gespräch ganz, ganz toll mit dir. Ich finde, du bist eine wunderbare Person. Du bist wahnsinnig erfolgreich in so jungen Jahren schon. Du kannst mega stolz auf dich sein. Und ich finde die Impulse, die du gegeben hast, auf so vielen Ebenen, also eben, ne, leistungswirtschaftlich orientiert, aber auch werteorientiert, sind so viel Gold wert, also so wichtig. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du ja deine Impulse heute mit uns geteilt hast. Dankeschön.
Danke dir, Isabel. Danke für deine netten Worte.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.